Herzlich willkommen zur Review nach dem ja doch sehr überraschenden Sieg der Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers. An meiner Seite auch heute wieder Jan Able. Erstmal hallo Jan.
Servus, guten Abend.
Ja, wer hätte das gedacht? Also ich meine, da muss man ja tatsächlich auch mal so ein bisschen. Auch wenn wir alle gegen die Vikings getippt haben, aber es war ja schon irgendwie auch bei uns im Podcast vorher, dass wir alle gesagt hatten, wir haben irgendwie alle so ein Gefühl. Das könnte so eins dieser Spiele sein. Und im Endeffekt haben wir ja damit richtig gelegen. Die Vikings haben endlich es gegen ein gutes Team geschafft, auch eine Führung über die Zeit zu bringen, nachdem das ja ganz knapp gegen die Titans und Seahawks fehlgeschlagen war. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, dass das Spiel da endlich auch in die Richtung der Vikings gegangen ist, trotz der ja vielen Verletzungen innerhalb der Secondary?
Ganz vorne mit dran, unsere O-Line, die sich endlich mal irgendwie zusammengerissen hat und ein wirklich verdammt starkes Spiel hingelegt hat. Also kaum wiederzuerkennen. Zero Pressures, vor allem Elfline auf Right Guard, kein Pressure, kein Sack, keine.
Cleveland.
Cleveland. Ja, was zum Teufel? Wer sind diese Leute? Wie kommen die in unsere Trikots? Aber geil, können wir die bitte behalten?
Ja, ich glaube, so in dem Maße hatte das auch niemand wirklich erwartet. Also man muss schon sagen, wir haben das auch schon im Preview-Podcast angesprochen. Also der Packers Pass Rush hat schon dieses Jahr eine relativ harte Regression hingelegt gegenüber dem letzten Jahr, wo ja gerade die beiden Edge Rusher, aber auch Kenny Clark eben auch vor allem in den beiden Matchups gegen die Vikings stark dominiert haben. Diesmal, ja, beide Edge Rusher und auch Kenny Clark eigentlich komplett wirkungslos, auch egal ob im Pass- oder Laufspiel. Die Vikings haben ja im Endeffekt gar nicht viel passen müssen. Was für uns ja normalerweise eigentlich gar nicht so positiv ist, aber in dem Fall sind die Vikings einfach so dermaßen über diese Defense rübergelaufen, die den Pass nicht gestoppt hat, die den Lauf nicht gestoppt hat und die im Endeffekt den Vikings und der Offense generell es sehr einfach gemacht haben. Und also Cousins hat abgesehen von, glaube ich, zwei der Würfe, die im Endeffekt als PI aberkannt wurden, hat er keinen Wurf gehabt, der weiter als 8 Yards über die LOs gegangen ist. Und wenn das reicht, um mit der Offense in den ersten 4 Drives komplett übers Feld zu gehen und komplett 4 Touchdown-Drives hintereinander aufzulegen, so, dann läuft da auch in der Defense arg was schief. Und also auch wirklich nochmal die Offensive Line, unglaublich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal es gesehen habe, dass ein Team in einem ganzen Spiel, auch wenn nur 18 Dropbacks insgesamt, in einem ganzen Spiel keinen einzigen Pressure zulässt. Also wirklich schon ziemlich außergewöhnlich. Und auch das Run-Blocking war zum Teil echt Coaching, Teach Tape, also viel besser hätte man das in dem Fall nicht machen können. Dann muss man jetzt dazu sagen, dass eben auch eine Sache, die wahrscheinlich eben nicht so zu halten ist, eben die Tatsache ist, dass die Vikings extrem erfolgreich bei späten Downs waren. Also da haben die Vikings mehr als 1,0 EPA pro Play gehabt, was ein absurder Wert ist. Das wird sicher so nicht zu halten sein, aber insgesamt waren die Vikings von vorne bis hinten sehr effizient, sind hinten raus für meinen Geschmack wieder ein bisschen konservativ geworden, was eben dazu geführt hat, dass die Packers jetzt im letzten Drive doch noch eine Chance hatten. Aber ansonsten kannst du da echt nicht viel gegen die Leistung sagen, also zumindest innerhalb der Offense.
Ja, vor allem, ich meine, wir haben uns die letzten Wochen ja so oft darüber unterhalten, dass wir uns einen aggressiven Gameplan wünschen, mehr Passing, mehr Variationen, weniger Run-Game, aber ganz ehrlich, wenn dein Running Back halt mit insgesamt 250 Scrimmage Yards und 4 Touchdowns über den Gegner stampft, dann lass ihn machen, gib ihm den Ball. Also, und vor allem, wenn die O-Line dafür dann solche Löcher aufreißt, wo er dann einfach wirklich durchspazieren kann. So, ich sehe keinen Grund da dann. Also, wenn du das in dieser dominanten Art durchziehst, durch ein komplettes Game und der Gegner da nicht adjusten kann und dich nicht bremsen kann, go for it, immer weiter drauf. Und genau das haben wir gemacht. Fand ich auch, war teilweise, oder könnte ich mir vorstellen, war auch mal wieder ein gutes Game für Kirk Cousins. Er hat ein paar wichtige Pässe geworfen, wenn es sein musste, um First Downs zu holen. Aber er hat mal seit langem mal wieder ein Game ohne Turnover bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch mal wieder gut fürs Selbstbewusstsein war und ihn das wieder ein bisschen in die Spur bringen kann. Und vor allem jetzt auch ein bisschen Vertrauen vielleicht in diese Line bekommen hat, wenn er sieht, hey, ich kann ein ganzes Game da hinten stehen und niemand haut mich um. So, vielleicht bringt ihn das auch wieder ein bisschen auf Kurs und wir können dann, also ich meine, es war jetzt ein sehr, sehr geiles Game. Es war dominant durch 3 Viertel. Aber es war halt eindimensional. Und irgendwann treffen wir auf einen Gegner, der das eben stoppen kann. Und da müssen wir wieder aufs Passing-Game zurückgreifen. Und der Punkt wird kommen. Aber vielleicht gibt ihm das ein bisschen Selbstvertrauen zurück, dass er wieder zu seiner letztjährigen Oktoberform zurückfinden kann. Und dann wäre die Sache eigentlich sehr, sehr, sehr erfolgsversprechend.
Ja, also ich glaube auch, dass es für ihn einfach mal wieder wichtig war, ein sauberes Spiel durchzuspielen. Kein Fumble, keine Interception. Gut, er hat einen Sack genommen, aber das war halt ein Blitz, für den im Endeffekt nicht viel, niemand irgendwie was konnte. Was ja auch eigentlich eben daraus abgeleitet werden kann, dass PFF eben diesen Sack auch gar nicht gegen einen Vikings-Spieler gezählt hat. Ja, also in der Offense war das, glaube ich, schon echt ein sehr, sehr wichtiges Spiel, sowohl für Cousins, aber eben auch für die Offensive Line, die halt eben viel gescholten wurde bisher, die viel auch immer wieder in unterschiedlichen Kombinationen spielen musste. Und jetzt hast du halt auch gerade die rechte Seite, die bisher nicht so gut ausgesehen hat, mit O'Neal, dessen Saison bisher zumindest in Pass Protection eher mittelprächtig war. Und eben dann auch auf dem Right Guard Spot mit Cleveland, der in seinem zweiten Karrierestart halt wirklich ein super, super Spiel gehabt hat. Das kann schon echt wichtig werden. Und da hoffe ich jetzt auch erstmal, dass man eben Cleveland jetzt auch erstmal machen lässt, auch wenn man Elfland wieder aktiviert. Aber nach dem Spiel kannst du Cleveland halt auch eigentlich nicht benchen.
Naja.
Und ja, es ist natürlich auch für dieses Schema, für das Outside-Zone-Running von der Athletik her wahrscheinlich so die athletischste rechte Line-Seite, die du in dieser Liga finden wirst, mit Bradbury, Cleveland und O'Neal direkt nebeneinander. Man wird es sehen. Ja, und auch auf der anderen Seite, und das muss man halt auch dazu sagen, in der ersten Halbzeit, klar, sind die Packers eigentlich wie erwartet relativ easy über diese Defense rübergerutscht, was natürlich bei den ganzen Verletzungen in der Secondary, und gestern sind ja noch 3 dazugekommen, musste man das halt auch einfach erwarten, aber auch da, man hat die Packers in der zweiten Halbzeit deutlich eingedämmt, bis eigentlich kurz vor Schluss, als die Packers dann doch nochmal wieder einen Touchdown raufgekriegt haben, wo die Vikings dann wieder etwas softer gespielt haben. Aber die Defensive Line, die junge Defensive Line ohne Ngakoue, hat ihre Chance genutzt, hat ja im Endeffekt auch das entscheidende Play am Ende gemacht mit DJ Wonnum, der seinen Strip-Sack bekommen hat. Auch Wonnum hatte 4 Pressures. Jalen Holmes, der gestartet ist als zweiter Defensive End, hatte 5 Pressures. Hercules Mata-Afa, der relativ viel in Rotationsbasis außen gespielt hat, hatte auch 4 Pressures. Also da scheint man auch aus Vikings-Sicht eine neue Rolle für ihn gefunden zu haben, die irgendwie jetzt plötzlich funktioniert. Und ja, Odenigbo hatte einige gute Plays gegen den Run, war als Pass-Rusher jetzt nicht so erfolgreich, aber also es war auch von der D-Line jetzt nichts Großartiges, aber es war bei diesem O-Line-D-Line-Matchup war, würde ich das schon auch als Erfolg verbuchen, dass Rodgers auch in der zweiten Halbzeit zumindest, ja, hier und da auch immer mal wieder unter Druck stand, auch wenn es mit dem ersten Sack eben bis zum letzten Play gedauert hat.
Ja, würde ich auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, weil man guckt, was uns da an Personal fehlt. Also Ngakoue weggetradet, Hunter out, Pierce out. Da stehen im Endeffekt, bis auf Odenigbo, der so Borderline Starter-Job hat, eigentlich nur Backups. Und dann packen die so ein Ding aus und setzen da wirklich viele Pressures von der jungen Line, von der man dieses Jahr überhaupt noch nicht viel gesehen hat. Also tatsächlich, dieses ganze Team hat sich in der Woche einfach mal komplett am Riemen gerissen und einfach mal seinen Scheiß zusammenbekommen.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Also klar, in der Secondary hat es eben die Löcher gegeben, aber wenn du halt am Ende mit einer Secondary, mit einem undrafted Free Agent vom letzten Jahr, der aus dem Practice Squad gerade hochgezogen wurde, einem Fünftrunden-Pick aus diesem Jahr und noch einem weiteren Rookie aus diesem Jahr spielst, im Endeffekt halt nur noch einen Starter übrig hast, alle anderen halt im Laufe des Spiels sich noch verletzt haben oder vorher schon verletzt waren. Und du am Ende, weil du schon keine drei Cornerbacks mehr hattest, in Nickel mit einem Backup Safety, den du in der sechsten Runde gedraftet hast, noch spielen musst und es trotzdem halt schaffst, die Packers in der zweiten Halbzeit auf einen Touchdown zu halten.
Na.
Da muss man auch sagen, also bei allem, wie wir ihn auch in den letzten Wochen auch zum Teil zu Recht kritisiert haben, aber Hut ab Mike Zimmer. Die zweite Halbzeit, da verdient auch mächtig Credit für, wenn du bedenkst, dass in dieser Defense gestern 7 Rookies
Na.
zwischenzeitlich auf dem Feld standen. Also das ist schon, das sind halt Dimensionen, das dann noch so hinzukriegen, da muss ich wirklich sagen, großen Respekt von Mike Zimmer. Klar, auch das ist halt was, ob das zu halten ist, weiß man nicht. Also ich glaube, es wurde ja auch gesagt, die Vikings haben schematisch eben auch viel angepasst auf, also viel angepasst auch auf das, was Tampa Bay gegen Green Bay zumindest in Coverage gemacht hat. Vom Blitzing nicht unbedingt. Also die Vikings sind fast gar nicht geblitzt, sondern haben halt
Na.
ihre D-Line eigentlich permanent gebracht, was auch nochmal die Leistung unserer jungen D-Line ein bisschen aufwertet. Aber auch in Coverage, gut, wir haben auch wieder die Plays von Smith gehabt, wir haben auch wieder die Plays von Kendricks gehabt, der ein super Spiel gemacht hat. So, dass die immer noch gut sind, ist jetzt keine Überraschung, aber dass halt auch die Rookies im Großen und Ganzen ihr Zeug irgendwie zusammengehalten haben, das war jetzt nicht schön, das war jetzt nicht, ja, nicht super besonders, was man da gespielt hat insgesamt. Aber es hat halt eben doch irgendwie funktioniert. Und das ist halt eben schon bei den Umständen dieser jungen Mannschaft und eben auch Mike Zimmer sehr hoch anzurechnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch, man hat auch deutlich gesehen, dass wir so ab der zweiten Hälfte dann wirklich so uns ein Beispiel an diese Tampa Bay Defense genommen haben und einfach viel weiter nach hinten in Coverage uns zurückgesetzt haben und praktisch wirklich Rodgers herausgefordert haben, hey, wir bringen keinen Blitz, wir sitzen einfach hinten und wir warten, komm, bring diesen Ball. Und man hat gemerkt, wie ihm wirklich da teilweise die Ideen ausgingen. Also ich meine, klar, Pass auf Davante Adams war irgendwie immer, gerade in der Red Zone natürlich drin, die zwei Touchdowns gegen, ich glaube, es war Gladney, der zweimal von Adams da geschlagen wurde. Okay, mein Gott, ein Rookie-Corner gegen einen Receiver wie Adams ist nicht schön, aber was willst du machen? Aber ansonsten, also so die Big Plays, ich meine, da gab es noch diesen einen Tiefen auf Tonyan. Der war jetzt auch, oder was St. Brown, Tonyan oder St. Brown, einer ging
Ich
noch
glaube,
joggen.
MVS hat auch einen mittellangen bis langen gehabt bei einer Conversion.
Aber so im Großen und Ganzen fand ich, haben wir das Pass-Game, zumindest die Big Plays, relativ gut rausgenommen über lange Strecken des Spiels und was halt für unsere Corner auch einfach mal extrem wichtig war.
Ich fand es auch einen spannenden Ansatz, dass man dann am Ende nochmal die Tampa 2, was jetzt eigentlich keine klassische Vikings-Coverage ist, ausgepackt hat, die dann eben auch noch funktioniert hat, weil Eric Kendricks ist immer noch ein verdammt guter Footballspieler,
Auf jeden Fall.
der dann mal eben im Slot 20 Yards Downfield mit Devante Adams läuft und dabei gute Coverage hat.
Ja, und den Passbreak aber auch noch bringt.
Ne, das war die Schulter von Adams.
Ja, okay, aber er hat halt den Druck dazu verursacht. Also,
Ja, klar. Also
er war mit dran.
er war ja auch in einer wirklich guten Position. Im Endeffekt, klar, hat er auch ein bisschen davon profitiert, dass Rodgers den halt ein bisschen unterworfen hat. Aber du hast es halt schon gemerkt. Also in der zweiten Halbzeit hat man Green Bay's Offense jetzt nicht komplett runtergefahren, aber man hat sie halt schon irgendwie aus dem Rhythmus gebracht. Man hat gemerkt, die sind nicht mehr komfortabel in dem, was sie da tun. Und das eben mit dieser Defense-Besetzung ist eben schon wirklich beeindruckend.
Auf jeden Fall.
Ja, kommt jetzt noch dazu. Wir haben ja vorher im Podcast auch über die NFC North insgesamt gesprochen. Kein North-Team, auch außerhalb von diesem Spiel, hat gewonnen. Deswegen. Für die Packers hat sich im Endeffekt eigentlich nicht viel geändert. Die Packers sind immer noch klar vorne in der Division. Ja. Ansonsten geht es jetzt erstmal weiter mit den Division-Spielen in den kommenden Wochen. Ich auch mal gespannt bin, ob man da vielleicht noch eins klauen kann. Jetzt muss man eben, wie gesagt, auch mal dazu sagen. Also da waren auch viele Dinge, die für die Vikings eben gestern gelaufen sind, die jetzt nicht, die sich wahrscheinlich nicht dauerhaft halten lassen.
No.
Das heißt, auch da muss man jetzt eben als Fan wieder gucken, dass man seine Erwartungen da ein bisschen anpasst und jetzt nicht wieder den Kopf von allen möglichen Leuten fordert, wenn das halt nächste Woche gegen Detroit halt gleich wieder schief geht. Weil, ich meine, wir müssen halt sehen, wir haben eine junge Mannschaft und da hast du halt einfach noch nicht diese Konstanz. Klar, dann hast du halt zwischendurch die Spiele wie gegen Houston, wo du gewinnst, wie gegen die Packers, auch eben die beiden knappen Spiele gegen Seattle und gegen Tennessee, waren ja alles sehr ordentliche Leistungen. Aber du hast dann eben zwischendurch auch immer wieder Spiele wie gegen die Colts oder die Falcons, wo du halt eben auch nochmal einen deutlichen Rückschritt sehen wirst. Und deswegen, wenn ich jetzt schon wieder Leute gesehen habe, die jetzt geschrieben haben, oh, wir machen jetzt einen auf Colts 2018 und gehen jetzt 9-1 in den letzten Spielen und gehen auch in die Playoffs, so das, da kann man jetzt mit den Erwartungen auch nicht hingehen, aber grundsätzlich ist es ein positives Zeichen, dass die Vikings eben doch immer noch ein kompetitives Team sind. Ein Team, was eben auch gegen gute Mannschaften mitspielen kann. Und auch wenn diese Saison wahrscheinlich eben nicht mehr die ganz großen Dinge passieren, ist es halt eben gerade für 2021, wenn die ganzen Rookies, die dieses Jahr reingekommen sind, auch endlich mal eine vernünftige NFL-Offseason erleben dürfen, hoffentlich. Und dazu dann nächstes Jahr ja nochmal 12 Draftpicks dazukommen und sich dann auch nicht nächstes Jahr, aber wahrscheinlich in den Jahren darauf, so die Cap-Situation langsam auch ein bisschen entspannen wird. Ist es ein positives Zeichen für die Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, also wir hatten es ja in der Preview zum Game, war ja schon, was ich meinte. Ich behandle die restliche Season eigentlich wie 10 Preseason-Games. Ich will einfach nur möglichst viel von den Rookies sehen. Ich will sehen, ob die Jungen ein Play machen können, wenn es drauf ankommt. Und in dem Fall jetzt ganz ehrlich, Shoutout an Cleveland und Wonnum. Die haben einfach ihre Chance absolut genutzt. Also, ich meine, Wonnum mit dem Game-Winner. Und Cleveland mit einem Clean Sheet in seinem zweiten Start auf einer ihm eigentlich komplett fremden Position. Also Hut ab.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. In dem Sinne hören wir uns dann wieder bei der Preview beim Purple People Talk jetzt später in der Woche. Und genießen. Mal wieder eine Woche, in der man nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist, mal abgesehen davon, dass auch die Diskussionen, die jetzt bei den Packers losgehen, von außen ganz nett zu betrachten sind als Vikings-Fan.
Ja, herrlich amüsant.
Dementsprechend schöne Woche euch allen und Skoll!
Skoll und reingehauen.